Meine Predigt für heute habe ich überschrieben mit zwei Mörder mit Jesus am Kreuz. Sie steht in Lukas 23, Vers 32 bis 49. Ich lese in unserer Bibel auf der Seite 149 im Neuen Testament. Lukas 23, ab Vers 32. Es wurden aber auch hingeführet zwei andere Übeltäter, dass sie mit ihm abgetan würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn daselbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stund und sah zu. Und die Obersten samt ihnen spotteten sein und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist der Christ der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Kriegsknechte, traten zu ihm und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber oben über ihm geschrieben die Überschrift mit griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben: Dies ist der Judenkönig. Aber der Übeltäter, einer, die da gehängt waren, lästerte ihn und sprach: Bist du Christus, so hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach: Und du fürchtest dies nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Und zwar, wir sind billig darinnen, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeschicktes gehandelt. Und sprach zu Jesu: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war um die sechste Stunde, und es ward eine Finsternis über das ganze Land bis in die neunte Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei. Und Jesus rief laut und sprach: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, verschied er. Da aber der Hauptmann sah, was da geschah, preisete er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und alles Volk, das dabei war und zusah, da sie sahen, was da geschah, schlugen sich an ihre Brust und wandten sich wieder um. Es stunden aber alle seine Verwandten von ferne und die Weiber, die ihm aus Galiläa waren, nachgefolget und sahen das alles. Die Kreuzigung Jesu ist eine der bekanntesten Geschichten in der Bibel. Wir finden sie viermal in der Bibel: Matthäus 27, Markus 15, Lukas 23, habe ich gerade gelesen, und Johannes 19. Dazu kommen viele andere Stellen in der Bibel, die von der Kreuzigung Jesu reden. Eine der bekanntesten Stellen im Alten Testament ist Jesaja 53. Das Wort von der Kreuzigung Jesu und seine Auferstehung nach drei Tagen ist die zentralste Botschaft für alle Menschen. Deshalb feiern wir Ostern. Denn Jesus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und damit Gott selber, starb freiwillig am Kreuz zur Vergebung für unsere Schuld und Sünde, weil wir unsere Schuld aus eigener Kraft nie mehr wieder gut machen können. Unsere Schuld und Sünde ist der Grund, warum wir Menschen sterben müssen. Und wer keine Vergebung hat, sagt die Bibel, der lebt unter dem Zorn Gottes, und dieser Zorn Gottes bringt ihn nach seinem Tod in die Hölle. Und jeder Mensch muss im jüngsten Gericht sein Leben vor Gott verantworten. Und das können wir nicht. Denn wir Menschen sind völlig kaputt von der Sünde. Kein Mensch kann so leben, dass er vor Gott bestehen kann. Jesaja 64, Vers 6 steht, aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen. Allesamt, wir alle auch, ich auch. Und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein, der alte Luther sagt, ein unflätiges, ein verdrecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden führen uns dahin wie ein Wind. Überall klebt an mir die Sünde, der Stolz, der Hochmut, die Lüge, der Neid, die Ungerechtigkeit. Man könnte die Liste unserer Fehler und Probleme endlos fortsetzen. Deshalb sind die Probleme dieser Welt ohne Gott auch nicht lösbar. Keiner noch so klüger Mensch und Politiker und Mächtiger hat es geschafft, den Frieden auf diese Erde zu bringen. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Und deshalb wird auch Gott diese Welt richten. Er spricht davon, er wird sie verbrennen, bevor er einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Wir Menschen sind tatsächlich, auch wenn wir das nicht hören wollen, völlig kaputt von der Sünde. Die Menschen wollen das nicht wahrhaben, sie wollen es nicht sehen. Sie sind in ihrer Arroganz völlig blind für die Wahrheit. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 17, dass die Menschen in der Eitelkeit ihres Sinneslebens, das heißt, sie sind so stolz und eitel, dass sie völlig blind für die Wahrheit sind. Und dann sagt Paulus weiter über uns Menschen in Epheser 4, Vers 18, ist eine sehr interessante Beschreibung von uns Menschen, welcher Verstand ist verfinstert und sind entfremdet von dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, durch die Blindheit ihres Herzens. Die Menschen ohne Gott haben, sagt die Bibel, einen verfinsterten Verstand. Sie sind entfremdet von dem Leben, das uns Gott geben will. Sie leben in der Unwissenheit und Blindheit ihres Herzens. Was für eine treffende Beschreibung von uns Menschen. Der Mensch sucht sein Leben lang nach Erfüllung, nach Befriedigung, nach Lebenssinn und er findet es nicht, weil er blind ist, dass wir den wirklichen Lebenssinn nur bei Jesus finden werden. Ohne Vergebung sind wir geistlich tot, in Übertretungen und Sünden, sagt die Bibel. Wir werden beherrscht vom Satan, dem Fürsten, der in der Luft herrscht und der als Geist in uns Menschen leben will. Wir verlassen uns auf unsere eigene Vernunft, anstatt auf die Weisheit Gottes. Weil wir arrogant sind. Und so sind wir alle ohne Gott, sagt die Bibel, Kinder des Zorns. Wir leben unter dem Zorn Gottes. Das lesen wir in Epheser 2, 1 bis 3. Und auch euch, da ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden. Habt ihr gehört? Tod in Übertretungen und Sünden. In welchen ihr Weiland gewandelt habt nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, ist es Satan. Nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, unter welchen wir auch alle Weiland unseren Wandel gehabt haben in den Lüsten unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen. Jeder Mensch, der keine Vergebung hat, der wird als Kind des Zorns bezeichnet. Er wird im jüngsten Gericht von Jesus selber verdammt und verurteilt werden. Dabei fragt Gott nicht danach, ob uns das gefällt oder nicht. Unsere Meinung ist völlig irrelevant, weil der allmächtige Gott der Einzige ist, der Macht hat und der in dieser Welt das letzte Wort spricht. Das sehen wir auch in Offenbarung 20, wo das jüngste Gericht beschrieben wird. Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Stuhl und den darauf saß, vor welches Angesicht floh die Erde und der Himmel. Also ein großer weißen Stuhl und der darauf saß, ist Jesus, vor welches Angesicht floh die Erde und der Himmel und ihnen ward keine Stätte gefunden. Vor der Heiligkeit Gottes flieht der Himmel und die Erde. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan. Und ein ander Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darinnen waren, und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die darinnen waren. Egal, ob die Leichen verbrannt wurden oder nicht übrigens. Und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der andere Tod oder der ewige Tod im feurigen Pfuhl. Und so jemand nicht ward erfunden, geschrieben im Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Wir alle müssen unser Leben vor Gott verantworten und wir brauchen deshalb nichts nötiger als Vergebung unserer Schuld und Sünde. Ich brauche nichts wichtiger als Vergebung meiner Schuld. Vergebung ist das Wichtigste. Deshalb ist die wichtigste Frage, hast du Vergebung deiner Schuld und Sünde? Hast du Jesus gebeten, dir deine Schuld und Sünde zu vergeben? Hast du dich gedemütigt vor Gott, du stolzer Mensch, und ihn um Vergebung gebeten? Denn nur der Mensch, der Vergebung hat, der hat ewiges Leben und der kommt in den Himmel. Deshalb sagt Jesus in Johannes 3,36, wer an den Sohn glaube, der hat das ewige Leben. Der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubet, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Also es liegt an jedem von uns. Wir haben die Wahl. Wollen wir weiter unter dem Zorn Gottes leben oder haben wir verstanden, dass wir unbedingt Jesus brauchen, um Vergebung und ewiges Leben zu bekommen? Der Tod Jesu und seine Auferstehung waren die wichtigsten Ereignisse in der Menschheitsgeschichte. Denn wir alle brauchen Vergebung. Ich brauche nichts nötiger als Vergebung meiner Schuld und Sünde. Wir brauchen die Erlösung durch sein Blut. Und wer Jesus als seinen Herrn und Heiland annimmt, der hat durch Jesus die Erlösung durch sein Blut und die Vergebung seiner Sünde. Davon redet Paulus in Epheser 1,7, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. In Jesus haben wir Erlösung durch sein Blut, Vergebung unserer Sünden. Und die ganze Bibel zielt darauf ab, dass Jesus und damit Gott selber am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, weil es keine andere Möglichkeit der Erlösung gab. Und Jesus ist nach 3 Tagen wieder auferstanden von den Toten, weil er den Tod besiegt hat. Der Tod, eine der schlimmsten Folgen der Sünde für uns. Unseren leiblichen Tod können wir nicht mehr verhindern. Wir alle müssen sterben. Aber unseren ewigen Tod in der Hölle können wir sehr wohl verhindern, wenn wir Jesus in Demut bitten, uns unsere Schuld und Sünde zu vergeben. 2. Timotheus 1, Vers 10. Jetzt aber offenbart durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesu Christi, und jetzt kommt es, der dem Tode die Macht hat genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht, durch das Evangelium. Ein unvergängliches und ewiges Leben über den Tod hinaus gibt es nur bei Jesus. Den Tod hat nur Jesus besiegt und sonst niemand. Hoffnung auf die himmlische Herrlichkeit gibt es auf der ganzen Welt nur bei Jesus. Deshalb ist der Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung das wichtigste Ereignis für alle Menschen. Und deshalb beschäftigen wir uns heute mit dem Tod Jesu und auch damit, wie die Menschen darauf reagieren können. Und ich habe am Anfang die Kreuzigungsgeschichte aus Lukas 23 gelesen, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Dabei geht es heute neben Jesus auch um die beiden Übeltäter oder Mörder, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Denn beide Übeltäter sind ein Bild für die ganze Menschheit. Beide Übeltäter haben den Tod Jesu am Kreuz hautnah miterlebt und beide Übeltäter haben unterschiedlich, sehr unterschiedlich auf den Tod Jesu reagiert, so wie das heute alle Menschen machen. Aber diese unterschiedlichen Reaktionen der beiden Übeltäter hatten am Ende weitreichende Folgen, was sie nach dem Tod erwartet. Denn am Ende geht es immer um Himmel oder Hölle, auch für diese beiden Verbrecher. Mein erster Punkt, zwei Mörder und Jesus werden gekreuzigt. Lukas 23, 32, es wurden aber auch hingeführt, zwei andere Übeltäter, dass sie mit ihm abgetan würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn daselbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Das Erste, was wir hier festhalten müssen, Kreuzigung war eine der grauenvollsten Hinrichtungsmethoden, die die Römer kannten. Es war eine Weiterentwicklung vom Tod durch Erhängen. Nur starben die Menschen am Kreuz wesentlich langsamer, wesentlich schmerzvoller, wesentlich qualvoller. Die Römer haben Tausende von Menschen gekreuzigt. Und so wurde auch Jesus, unser Herr und Heiland, gekreuzigt. Dabei war Jesus nicht ein Mensch wie wir, denn Jesus war Gott selber. Jesus war das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus ist der Schöpfer dieser Welt und des ganzen Universums. Durch ihn wurde alles geschaffen, inklusive uns Menschen. Und dieser Jesus starb freiwillig für uns am Kreuz zur Vergebung für unsere Schuld und Sünde. Wir haben bereits darüber gesprochen. Und mit ihm wurden zwei Übeltäter gekreuzigt. Aus Matthäus 27 und Markus 15, da erfahren wir, dass diese Übeltäter Mörder waren. Matthäus 27, 38 steht, und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Markus 15, Abvers 27, und sie kreuzigten mit ihm zwei Mörder, einen zur Rechten und einen zur Linken. Da war die Schrift erfüllt, die da saget, er ist unter die Übeltäter gerechnet. Die Schrift, auf die bezogen wird, ist Jesaja 53, 12, wo davon die Rede ist, dass Jesus mit den Übeltätern am Kreuz hing und gleich behandelt wurde. Im Gegensatz zu Jesus waren die beiden Übeltäter, links und rechts, die von ihm gekreuzigt wurden, wirkliche Mörder. Das heißt, sie haben andere Menschen umgebracht. Warum, wissen wir nicht. Aber ihre Kreuzigung war die von den Römern festgelegte Abschreckung und die Rechtsprechung, um Mörder zu bestrafen. Deshalb sagte einer der Mörder später in Lukas 23, 41, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Jeder, der bei der Kreuzigung dabei war, wusste, dass die Menschen, die gekreuzigt wurden, die hatten es verdient. Deshalb gab es normalerweise auch kein großes Mitleid für solche Schwerverbrecher, die andere umgebracht haben. Aber das, was Jesus und die beiden Mörder erlebt haben, nachdem man sie ins Kreuz genagelt hatte, war einfach nur furchtbar. Um Luft zu bekommen, waren sie gezwungen, sich ständig abzustützen, was zu unglaublichen Schmerzen geführt hat, weil sie ja angenagelt waren. Einen qualvolleren Tod konnte man sich nicht vorstellen. Mein zweiter Punkt, Jesus starb, verspottet und völlig unschuldig. Auch das wird in unserer Geschichte deutlich beschrieben. In dem Gerichtsprozess, den man Jesus gemacht hatte, konnte Pilatus keine Schuld an ihm feststellen. Dreimal hatte er versucht, dem aufgehetzten Judenvolk klarzumachen, dass Jesus unschuldig war. Lukas 23, Vers 22 bis 24, dort steht, er, nämlich Pilatus, aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat denn dieser Übles getan? Ich finde keine Ursache des Todes an ihm. Darum will ich ihn züchtigen und loslassen. Aber sie lagen ihm an mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr und der hohen Priester Geschrei nahm überhand. Pilatus aber urteilte, dass ihre Bitte geschehe. Alle wussten, der Tod Jesu war völlig ungerechtfertigt. Beim besten Willen konnte Pilatus keine Schuld an ihm finden. Und die Menschen hatten keinerlei Unrechtsbewusstsein. Sie lebten in völliger Blindheit, wie ich vorher beschrieben habe, und satanischer Dummheit. Aber Jesus weiß, ich muss diesen Weg gehen. Deshalb wehrt er sich nicht. Ein Augenzwinkern hätte gereicht, um alle Menschen vor ihm umzubringen. Jesus war der allmächtige Gott. Vergessen wir das nicht. Aber Jesus liebt seine völlig verblendeten und dummen Geschöpfe so sehr, dass er bereit war, alle ihre Sünde auf sich zu nehmen. Aber damit war noch nicht genug. Jesus hatte sogar noch Mitleid mit der Verblendung der dummen Leute, die ohne Verstand seine Kreuzigung forderten. Deshalb lesen wir in Lukas 23, 34, Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Ist das nicht ein Bild für unsere Gesellschaft? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir glauben zwar, dass wir alles wissen, aber das Gegenteil ist der Fall. Was wir uns gegenseitig in unserem Stolz und Hochmut an schlimmer Bosheit gegenseitig zufügen, ist nicht zu fassen. Und die eigene Blindheit, die zu so einem Verhalten gehört, ist nicht zu toppen. Wer sich einmal wirklich mit seinem eigenen Leben beschäftigt und ehrlich in den Spiegel schaut, der weiß, wie sehr er auf die Vergebung Jesu angewiesen ist. Und Jesus bittet um Vergebung für die Menschen, die ihn gekreuzigt haben. So ein Verhalten ist menschlich nicht zu fassen. Dazu sind nur Gott und kein Mensch fähig. Und dann steht hier, und sie teilten seine Kleider und warfen das Los darum. Jeder, der das sah und Psalm 22, Vers 19 kannte, hätte wissen müssen, dass hier der Messias und der Sohn Gottes gekreuzigt wurde. Zumindest die Pharisäer und Schriftgelehrten, die die Bibel kannten. Aber sie waren blind für diese Wahrheit. Und dann wurde Jesus verspottet. Die beiden Mörder rechts und links von Jesus waren für die Menschen unwichtig. Wichtig war Jesus, der völlig unschuldig war. Von einem fairen, anständigen Verhalten waren alle religiösen Verantwortlichen Lichtjahre entfernt. Keiner war in der Lage zu erkennen, was mit Jesus hier geschehen ist. Lukas 23, 35 bis 38. Und das Volk stund und sah, und die Obersten samt ihnen spotteten sein und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er Christ, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Kriegsknechte, traten zu ihm und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war auch oben über ihm geschrieben, die Überschrift mit griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben: Dies ist der Judenkönig. Dass Jesus der König der Juden war, sagte Jesus selber in Lukas 23, Vers 3. Pilatus aber fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Er antwortete ihm und sprach: Du sagst es. Jesus war der Judenkönig, und das stand über seinem Kreuz. Aber die Menschen waren völlig blind dafür, wie sehr sie Jesus, diesen König, diesen Heiland gebraucht haben, und sie lehnten ihn ab. Und selbst die beiden Mörder, die rechts und links von ihm gekreuzigt waren und unglaubliche Schmerzen hatten, konnten es nicht lassen, Jesus zu beleidigen und ihn zu verspotten. Wir lesen das in Matthäus 27, Vers 44. Desgleichen schmähten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuzigt waren. Beide Mörder. Aber was war denn mit dem einen Mörder passiert? Es hat ihn nachdenklich gemacht, was hier passiert ist. Denn mein dritter Punkt: Ein Mörder tut Buße und bekommt ewiges Leben. Anfänglich hatten beide Mörder, die rechts und links von ihm gekreuzigt wurden, Jesus verspottet. Wir haben es gerade gelesen. Aber im Angesicht des Todes gab es einen Mörder, dem plötzlich bewusst wurde, Jesus wird hier völlig unschuldig verurteilt und ich brauche nichts dringender als Vergebung meiner Schuld. Einer der Mörder kannte im Angesicht Jesus seine eigene Schuld. Ihm wurde klar, dass er selber Vergebung braucht, wenn er in wenigen Stunden oder Minuten vor Gott steht, weil sein Todeskampf vorbei ist. Wohl dem, der im Angesicht des Todes zur Besinnung kommt. Das sagte schon Mose, Psalm 90, Vers 12. Lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Dass der Mörder im Sterben lag, daran bestand kein Zweifel. Aber trotzdem war es so, dass einer der Mörder seine eigene Schuld gesehen hat, während der andere Mörder selbst im Angesicht des Todes selbstgerecht geblieben ist. Wir sehen das an der Unterhaltung, die wir in unserem Text wiederfinden. Lukas 23, 29. Aber der Übeltäter einer, die da gehängt waren, lästerte ihn und sprach, bist du Christus, so hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, strafte ihn und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Das ist der Anfang einer Sinnesänderung. Einer der Mörder redet von Gottesfurcht. Sprüche 9, Vers 10. Der Weisheit Anfang ist des Herrn Furcht. Habt ihr gehört? Der Weisheit Anfang. Vorher fängt die Weisheit gar nicht an. Ist Gottesfurcht. Jede Weisheit, jede Klugheit beginnt immer mit Gottesfurcht. Wir alle werden vor Gott stehen und unser Leben vor ihm verantworten müssen. Also mach dir Gedanken, was das für dich zu bedeuten hat. Deshalb sagte der eine Mörder zum anderen, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Er meinte damit, du bist in der gleichen Situation wie Jesus und du fürchtest dich nicht vor Gott, dass du bald vor ihm stehen wirst? Diese Frage müssten sich alle Menschen gefallen lassen. Es gibt so viele Menschen, die sich keine Gedanken darüber machen, dass sie bald vor Gott stehen werden. Wir alle müssen vor Gott uns verantworten. Ob uns das gefällt oder nicht, ist völlig egal. Es wird passieren. Und wer diesen Gedanken ernst nimmt, der muss in seinem Leben vieles überdenken. Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Damit fängt die Beziehung zu Gott an. Das ist das Erste. Wir müssen uns vor keinem Menschen fürchten, sagt die Bibel. Wir müssen uns vor Gott fürchten. Jesus sagt in Offenbarung 1,18, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Deshalb musst du wissen, ob du Vergebung deiner Schuld hast oder nicht. Und dann Lukas 23,41, und zwar sind wir billig darinnen, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeschicktes gehandelt. Der einsichtige Mörder sagt, wir hängen zu Recht an diesem Kreuz. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Das ist der ganz große Unterschied zwischen Menschen, die Vergebung und ewiges Leben bekommen, und denen, die in der Hölle für immer verloren gehen. Die Erkenntnis der eigenen Schuld macht den ganz großen Unterschied. Die nicht vorhandene Erkenntnis der eigenen Sünde ist der erste Grund, warum Menschen in die Hölle kommen. Selbstgerechtigkeit ist der wichtigste Grund dafür, dass Menschen in die Hölle kommen. Ich bin doch nicht so schlecht. Ich werde schon in den Himmel kommen. Nein, das wird nicht passieren, denn deine eigene Gerechtigkeit reicht nicht aus. Sagt die Bibel. Wir brauchen die Vergebung Jesu und diese Vergebung bekommst du nur durch Buße und die demütige Bitte um Vergebung. Die einzige Alternative zur Vergebung Jesu ist die Hölle. Und die Hölle ist ein furchtbarer Ort. Ein Ort mit Heulen und Zähneklappen oder Zähneknirschen. Ein Ort von Finsternis und ständigem Leiden in der Flamme der ewigen Qual. Und wenn man das den Leuten sagt, dann sagen sie, das habe ich nicht verdient. So schlecht bin ich nicht. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Wer aber so denkt, ist völlig blind für seine eigene Sünde und wie Gott sie sieht. Denn wir alle, die wir hier sind, ich auch, wir haben die ewige Verdammnis und Hölle verdient, das sagt die Bibel. Und das wird sich nie ändern, bevor du nicht anfängst zu sagen, ja, ich bin ein elender Sünder, der Vergebung braucht. Deshalb sagt der einsichtige Mörder, wir sind billig darinnen. Das heißt, es ist recht, dass wir am Kreuz hängen. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Das größte Hindernis für den Himmel ist unsere Selbstgerechtigkeit. Wir sind völlig blind für die Realität der Sünde in unserem Leben. Ich bin Jahrzehnte Christ, ich bin immer noch blind für das, wie kaputt ich bin. Wir sind nach Jesaja 64, 6 allesamt wie die Unreinen. Allesamt, habt ihr gehört? Wir sind alle komplett kaputt von der Sünde. Das ist die Wahrheit Gottes über unserem Leben. Verstehst du das? Du brauchst nichts dringender wie die Vergebung Jesu. Deshalb ist Ostern so wichtig. Deshalb hat Jesus, als er angefangen hat zu predigen, gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße, bittet Jesus, dass er euch eure Schuld vergibt. Nur so kommen wir in den Himmel. Einen anderen Weg gibt es nicht. Was für ein großer Unterschied zwischen den beiden Mördern. Einer spottet ihn bis zum letzten Atemzug. Und der andere spricht davon, dass er so sündig ist, dass er den Tod am Kreuz verdient hat. Beide Mörder waren die gleichen Sünder. Aber einer tut Buße und bittet um Vergebung, indem er Jesus bittet, ihm gnädig zu sein. Und darauf kommt es an. Unsere Buße und Demut über unsere Sünde bringt uns in den Himmel. Nicht deine religiöse Leistung, nicht dein Anstand, nicht deine Freundlichkeit, nicht deine Mitgliedschaft in einer Kirche oder Gemeinde, nicht deine guten Taten, das alles kann deine Sünde niemals ausgleichen. Das ist Selbstgerechtigkeit. Und Selbstgerechtigkeit führt immer in die Hölle. Gute, anständige Leute gehen in die Hölle. Und Mörder, die Buße tun, gehen in den Himmel. Das ist bis heute so geblieben. Das hat Gott nie geändert. Deshalb ist es so furchtbar, dass die wenigsten Menschen ihre Schuld zugeben können. Schuld wird immer relativiert, auch unter uns Christen, weil wir stolz sind. Ich bin doch nicht so schlecht wie die anderen. Ich bin nicht schuld, die anderen sind schuld. Mit mir wurde schlecht umgegangen. Ich musste viel erleiden. Gott und sein Wort sehen das völlig anders. Denn, was steht hier? Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Egal, was man dir angetan hat. Hören wir auf, uns als Opfer zu sehen. Natürlich gibt es immer andere Menschen, die uns schuldig geworden sind. Aber wir können das doch nicht ändern, was andere an uns falsch gemacht haben. Stattdessen kümmere dich um das, was du selber falsch gemacht hast. Das Schlimmste ist doch immer deine eigene Schuld und Sünde. Für die bist du ganz allein vor Gott verantwortlich. Und wenn du das nicht einsiehst, dann kann dir Gott auch nicht vergeben. Selbstgerechtigkeit bringt dich immer in die Hölle. Ganz sicher. Die eigene Schuld kann und darf nicht relativiert werden. Als Luther festgestellt hat, dass die Menschen, die Christen, sich Lutheraner genannt haben, sagte er, nennt euch bitte Christen, ich bin ein armer, elender Madensack, hat er gesagt. So hat er sich gesehen, ein unnützer Knecht. Du und ich, wir sind elende Sünder, wir brauchen dringend Vergebung. Deshalb ist Jesus für dich gestorben. Und das ist der Schlüssel, um von den Belastungen der Sünde frei zu werden. Nicht Sünde relativieren, sondern Buße tun und Jesus um Vergebung bitten. Einen anderen Weg gibt es nicht. Der einsichtige Mörder geht 3 Schritte. Erstens, er fürchtet Gott. Zweitens, er erkennt seine Schuld. Und drittens, er schaut auf Jesus, indem er über Jesus sagt, dieser aber hat nichts Ungeschicktes gehandelt. Als der Mörder Jesus beobachtet hat, wie er sich am Kreuz verhalten hat, wie er zu den Mördern gesagt hat, zu denen, die ihn angenagelt haben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, da wusste der Mörder, es ist kein normaler Mensch, es ist der lebendige Gott. Und er erkannte, wie sündig er selber war. Er konnte es nicht fassen, dass Jesus keinen Zorn, keine Bitterkeit und keine Vorwürfe hatte gegenüber den Menschen, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Was war denn das für ein Mensch? Er war völlig ohne Schuld und Sünde. Er hing unschuldig am Kreuz. Und plötzlich war dem einsichtigen Mörder klar, das ist nicht nur ein Mensch, das ist Gott selber, das ist Jesus, der Messias, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und dann Lukas 23, 42 und sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Damit war klar, dass der einsichtige Mörder verstanden hat, dass Jesus Gott selber ist. Er sprach vom Reich. Er weiß, dass Jesus in sein Reich, in den Himmel geht. Und der einsichtige Mörder wagt es nicht, Jesus zu bitten, ihn mitzunehmen. Denn er sah ja seine Sünde. Er sagt, ich hänge mit Recht am Kreuz. Er weiß, dass er ohne Vergebung keine Chance hat. Er weiß, er hat niemals das Recht, in den Himmel zu kommen. Und so bittet er Jesus und sagt, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Vergiss mich nicht. Ich weiß, ich hänge zurecht hier. Ich bin ein elender Sünder, ich habe die Hölle verdient. Ich bin ein sündiger Mensch, ich habe das nicht das Recht, bei dir zu sein. Und dann hören wir, was passiert. Lukas 23, Vers 43. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Damit verspricht Jesus dem einsichtigen Mörder, dass er heute noch mit ihm in den Himmel kommt. Jesus hatte ihm vergeben. Jesus hatte ihm ewiges Leben geschenkt, einfach aus Gnade. Und wisst ihr, der Mörder konnte nichts mehr für Jesus tun. Er war ja ans Kreuz genagelt. Keine gute Tat. Keine Taufe, keine Spende, keine Nächstenliebe. Nichts war mehr möglich. Kurz danach ist er gestorben. Und dann war er direkt im Himmel. Hier ist vom Paradies die Rede, dass nach der Auferstehung Jesu automatisch der Himmel ist. Der Mörder wird aus Gnade vom Kreuz weg direkt gerettet und bekommt ewiges Leben. Wisst ihr, sein ganzes Leben lang hat er nur Müll gemacht. Menschen umgebracht. Also vergiss jede Religion mit guten Taten, guten Zeremonien, guten Werken, frommer Leistung. Das rettet dich nicht. Allein Gottes Gnade rettet uns. Wenn wir Jesus um Vergebung bitten Deshalb tut ehrliche Buße und glaubt an Jesus. Das ist alles, was es braucht, um in den Himmel zu kommen. Hören wir auf, uns auf unsere fromme Leistung etwas einzubilden. Das ist lächerlich verglichen mit unserer furchtbaren Sünde in unserem Leben. Es ist allein ein Geschenk der Gnade Gottes, dass wir in den Himmel kommen. Wir können nichts dazu beitragen, gar nichts. Buße tun, Jesus annehmen, das möchte unser Herr. Wir müssen in aller Demut um Vergebung bitten. Das ist alles, was es braucht, um in den Himmel zu kommen. Haben wir verstanden? Wir sind unendlich reiche Leute, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben. Wir haben ewiges Leben. Nach 1. Petrus 1, Vers 4 haben wir ein unvergängliches und unbeflecktes und unverwelkliches Erbe im Himmel. Natürlich aus Gnade. Und dann mein vierter und letzter Punkt. Jesu Tod und Auferstehung ist das Zentrum der Weltgeschichte. Ich lese nur noch die letzten Verse. Lukas 23, Vers 44. Und es war um die sechste Stunde. Und es ward eine Finsternis über das ganze Land bis an die neunte Stunde. Also 3 Stunden war es total finster. Und die Sonne verlor ihren Schein. Und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei. Und Jesus rief laut und sprach: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, verschied er. Jesu Tod und seine spätere Auferstehung ist die einzige Möglichkeit der Vergebung für uns Menschen. Jesus kam, um Sünder selig zu machen. Keine Selbstgerechten, die kommen direkt in die Hölle. Vor Grundlegung der Welt hatte Gott den Plan, die Menschen durch Jesus zu retten. Johannes 3, Vers 36. Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und weil der Tod Jesu am Kreuz so entscheidend war, deshalb lesen wir hier: und die Sonne verlor ihren Schein. 3 Stunden lang war es stockfinster, obwohl es Tag war. Und dann lesen wir noch: der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei. Und damit war die Trennung zwischen den sündigen Menschen und dem Allerheiligsten im Tempel, wo Gottes Gegenwart gewohnt hat, beendet, weil Jesus durch seinen Tod am Kreuz alles bezahlt hat. Seit Jesus starb, können wir zu Gott kommen, ewiges Leben haben. Und wer zu Jesus kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Und dann die letzten Verse noch, Lukas 23, 47. Da aber der Hauptmann sah, was da geschah, preisete er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und alles Volk, das dabei war und zusah, dass sie sahen, was da geschah, sie schlugen sich an ihre Brust und wandten sich wieder um. So betroffen waren sie. Es stunden aber alle seine Verwandten von ferne und die Weiber, die ihm aus Galiläa waren, nachgefolget und sahen das alles. Der Tod Jesu am Kreuz war so beeindruckend, dass die Elemente der Natur es mitgemacht haben. Es wurde dunkel 3 Stunden, der Tempel zerriss. Man merkte, hier wirkt Gott. So etwas hat es noch nie gegeben. Der allmächtige Gott kommt auf die Erde, um für unsere Schuld und Sünde zu bezahlen. Gott starb am Kreuz, um uns zu erlösen. Das gibt es nur in der Bibel. Das ist das Größte. Und es gibt keine andere Möglichkeit, in den Himmel zu kommen. Jesaja 53, Vers 5. Aber er, das ist also Altes Testament, vor 2600 Jahren geschrieben. Aber er, Jesus, ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilet. Habt ihr verstanden? Die Strafe liegt auf ihm. Nicht auf dir. Kannst du sowieso nicht tragen. Du kannst, was du gemacht hast, nie mehr gut machen. Heilung, Errettung, ewiges Leben gibt es nur durch Jesus. Nur durch seine Wunden sind wir wirklich und tatsächlich geheilt für alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Für unsere Schuld. Herr, wir sind so kaputt von der Sünde. Auch wir arroganten Christen, Herr. Vergib uns unsere Schuld, Herr. Und danke, dass du am Kreuz alles bezahlt hast. Alles bezahlt. Oh, gib, dass die Menschen erkennen, dass sie Buße tun müssen und dich annehmen müssen, um errettet zu werden. In Jesu Namen. Amen.